Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Heute hören Sie in dieser Sendung die Berufungsgeschichte von Pfarrer Michael Dattener aus Eschweiler. Das liegt zwischen Aachen und Köln. Gott ist kein Gott, der fern von allem irgendwo hinter den Wolken sitzt, sondern er hat einen Plan, eine Lebensaufgabe für jeden von uns. Gott hat nicht nur im Alten und Neuen Testament Menschen zu seinem Dienst berufen, er beruft sie zu allen Zeiten, auch heute. Und darum betet die Kirche ja auch besonders am ersten Donnerstag im Monat. In dieser Sendung erfahren wir, wie Gott einem Bankkaufmann klargemacht hat, dass er nicht weiter für Geld, sondern für Gott und sein Reich arbeiten soll. Wieso verlässt ein junger Bankkaufmann seinen erfolgsversprechenden Job und wird Priester? Das wird sich wahrscheinlich so manch einer gefragt haben, als er gehört hat, Michael Dattener will Priester werden. Wie es dazu kam, wie er gemerkt hat, dass Gott ihn zum Priestertum beruft, das erzählt er uns heute. Pfarrer Michael Dattener leitet mittlerweile die Pfarreiengemeinschaft Eschweiler im Bistum Aachen und dort sitzt er jetzt am Telefon. Grüß Gott und hallo, Herr Pfarrer Dattener.
Schönen guten Tag, Frau Kuhl. Schön, Sie zu hören.
Ja, wir haben uns vor ein paar Monaten in Augsburg bei einem Fortbildungstag getroffen, den wir auch übertragen haben. Das war ein Wiedersehen nach 25 Jahren, weil wir nämlich zusammen in Rom studiert haben.
Genau, das war eine Überraschung.
Genau. Ich habe es vor allem durch die Stimme uns wieder erkannt. Jeder hat sich verändert. Das sind, ja, da denkt man sich, die katholische Welt ist klein. So trifft man sich wieder. Und ja, es ist schön, dass Sie sich bereit erklärt haben, Ihre eigene Berufungsgeschichte auch zu erzählen. Das ist ja auch etwas sehr Persönliches, aber auch ein Zeugnis, wie Gott im Leben von uns allen wirkt. Wir freuen uns jetzt auf Ihr Zeugnis, auf Ihre Lebensgeschichte.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich über die Möglichkeit, das zu erzählen. Ich habe vor vielen Jahren als Student der Theologie damals und Priesterkandidat schon mal bei einem Katholikentag davon erzählt. Fällt mir jetzt so ein, wo wir darüber sprechen. Aber zusammenhängend und vor allen Dingen mit den Neuerungen, die in den letzten über 20 Jahren dann geschehen sind, habe ich lange nicht mehr davon erzählt. Ja, warum wird ein Bankkaufmann Priester? Ich fühle mich zum einen in guter Gesellschaft, also auch in unserer Zeit sind viele Menschen, die einen kaufmännischen Beruf gemacht haben, danach Priester geworden. Für mich einer der prominentesten war Kardinal Meißner. Ich denke aber auch an Leute wie Matthäus, der vom Zoll weggerufen wird und da eben viel mit Geld zu tun hatte und sich dann auf einen ganz neuen Weg macht. Ich kann ein bisschen erzählen von meinem Weg, der nicht immer nur geradlinig war. Ich bin Baujahr 1970 und bin getauft und aufgewachsen in Eilendorf. Eilendorf ist ein kleiner Vorort von Aachen. Ein wichtiger Vorort, mir jedenfalls liegt er immer sehr, sehr am Herzen. Ich bin der Älteste von 5 Geschwistern. Ich habe einen Bruder und danach kommen 3 Schwestern. Wir sind in einer sehr gläubigen Familie aufgewachsen. Meine Eltern waren beide eifrige Beter und haben den Gottesdienst so gut wie täglich besucht. Und wir sind als Kinder oft mitgegangen. Es war aber kein Druck. Wir sind nicht gezwungen worden. Niemand hat uns gesagt, du musst mitgehen und das gehört auf jeden Fall jetzt dazu. Wir haben aber es von Anfang an und immer mitbekommen. Wir sind immer mit Gebeten aufgewachsen. Wenn wir zum Kindergarten oder zur Schule gingen, sind wir von unserer Mutter gesegnet worden oder haben bei vielen Gelegenheiten gemeinsam gebetet, haben Wallfahrten gemacht oder ja religiöse Orte besucht. Also uns war der Glaube von Anfang an mit in die Wiege, mit in die Kinderschuhe gelegt und so sind wir alle 5 aufgewachsen. Mit ungefähr 10 Jahren bin ich in einen Jugendclub gegangen. Meine Eltern haben mich da dann wöchentlich hingebracht. Es war nicht jede Woche, aber fast jede Woche, wir haben viele Treffen gemacht und meistens waren auch religiöse Aspekte bei diesen Treffen mit dabei, spielten eine Rolle. Wir haben aber auch ganz andere Sachen gemacht. Wir haben gespielt, wir haben ein Hörspiel aufgenommen oder einen Film gedreht. Wir haben ganz viele verrückte Sachen auch gemacht. Also ich erinnere mich daran, dass ich einen Gruppenleiter von mir, der inzwischen selber Priester ist, damals in einen Teppich eingerollt habe und er dann gar nicht wieder rauskam. Also es waren auch lustige Sachen. Wir haben Jecke, Streiche gespielt und viel Spaß gehabt. Es gab auch Ferienfahrten. Wir waren also öfter unterwegs gewesen, wo eben auch immer wieder religiöser Inhalt war. Wir haben auch da oft Gottesdienste gefeiert und miteinander gebetet. Als Ältester in der Familie musste ich mir manche Sachen erkämpfen. Ich hatte jedenfalls so das Gefühl, dass ich für vieles immer wieder so der Vorkämpfer sein musste. Für mich war zum Beispiel das erste Mal, dass ich überhaupt auf so eine Fahrt mitfahren durfte, schon ein kleiner Kampf gewesen. Ich war ungefähr 10, ich kann nicht mehr sagen, ob es 10 oder 11 war, aber ich durfte mit 9 Jahren noch nicht mitfahren, aber als ich dann 10 Jahre war und zum ersten Mal mitfahren durfte, durfte mein Bruder auf einmal auch mitfahren, obwohl der natürlich zu dem Zeitpunkt erst 9 war. Ich habe also manche Sachen, über die ich mich dann als Kind sehr ärgerte, die ich heute vielleicht ein bisschen anders sehe, aber doch das Gefühl gehabt, ja, ich muss den Weg frei machen. Ich habe manche Dinge, auch was Taschengeld oder sowas angeht, war ich immer so der Erste, bei dem das ausprobiert wurde. Und ja, für die anderen ging das dann alles immer ganz automatisch. Ich glaube, so muss es in der Familie sein, aber mich hat das so ein bisschen auch mitgeprägt, dass ich eben manches auch versuche, auf den Weg zu bringen. Ich bin dann auf eine katholische Grundschule gegangen, die Domsingschule in Aachen, direkt am Dom. Auch da hatten wir wöchentliche Schulgottesdienste, wo ich dann immer im Dom, im Aachener Dom saß. Ja, seitdem habe ich eine ganz, ganz enge Verbundenheit und Liebe zu diesem ganz besonderen Kirchengebäude, ein richtiges Kleinod. Für mich ist die schönste Kirche weltweit, ist nicht die größte, bei weitem nicht, aber die schönste. Aachener Dom strahlt nicht durch Quantität, sondern durch Qualität. Und ja, ich bin immer noch sehr, sehr gerne da. Also immer wenn ich die Gelegenheit habe, gehe ich kurz in den Dom und mache einen kurzen Besuch beim Allerheiligsten und freue mich über das wunderschöne Bauwerk, das wir seit über 1200 Jahren im Herzen von Europa, im Herzen von meinem Bistum haben. Ich bin dann als Grundschüler auch in den Aachener Domchor aufgenommen worden. Und von daher, glaube ich, kommt so ein bisschen auch meine Liebe zu Musik und zu Gesang. Ich bin kein großer Musiker, ich kann kein Instrument wirklich gut spielen, aber das mit dem Singen macht mir Spaß. Nicht zu jeder Gelegenheit, aber immer wieder. Ich singe gerne und laut und manche sagen, ich singe auch gar nicht so schlecht. Aber ich war trotzdem damals dann froh, als ich endlich in den Stimmbruch kam, weil dann brauchte ich nicht mehr zu den regelmäßigen Proben des Domchors, die mir dann so ein bisschen lästig wurden. Vor allen Dingen konnte ich dann wieder zum Handball gehen. Ich habe gerne als Kind Handball gespielt und als Jugendlicher. Und das Handballtraining war zeitgleich mit der Chorprobe. Und als ich jetzt dann durch den Stimmbruch bedingt nicht mehr Sänger sein konnte, konnte ich endlich wieder Handball spielen. Das war sehr, sehr gut. Ich bin nach der Grundschule dann auf das bischöfliche Pius-Gymnasium in Aachen gegangen, wo ich 1990 mein Abitur gemacht habe. Zu meiner Zeit war das Pius-Gymnasium noch eine reine Jungenschule und ja, es hat mir nicht geschadet. Es war eine hervorragende Zeit da. Ich habe viel Gutes erlebt und ja, hatte dann im Nachhinein das Gefühl, ich bin seit langer Zeit nochmal ein Primitiant aus dem Pius-Gymnasium gewesen, ein Priester aus dieser Schule, der hervorgegangen ist, obwohl wir da natürlich auch regelmäßig Gottesdienste hatten und auch Priester unter den Lehrern waren. Mit etwa 17 Jahren habe ich eine eigene Jugendgruppe in unserer Pfarrgemeinde aufgemacht, eine KJG-Gruppe, katholische junge Gemeinde. Über meine Mutter, die im Pfarrgemeinderat damals war und mein Bruder und mich immer wieder zu den Pfarrjugendratssitzungen mitgenommen habe, bin ich darauf gekommen. Also es war eine ganz andere Jugendgruppe, als ich sie selber erlebt habe. Ich habe manche Dinge, die mir bei der einen Gruppe sehr gut gefallen haben, mit aufgenommen und anderes, was mir dort fehlte, nicht weitergemacht. Wir haben sehr, sehr viel Freude gehabt bei dieser Gruppe. Zeitweise waren wir mehr als 25 Kinder. Und ja, so bin ich hineingewachsen in das Verantwortung übernehmen in Kirche und Pfarrgemeinde. Ich war auf Pfarrebene dann aktiv und auch darüber hinaus, auf der Region und im ganzen Bistum, eben in KJG-Kreisen. Und so wuchs meine Verbundenheit mit der Pfarre und mit vielen Menschen, die sich für Glauben interessieren, immer mehr. Schon vor dem Abitur hatte ich eigentlich den Wunsch, Priester zu werden. Also von daher die Frage, warum wird ein Bankkaufmann Priester? Ich hatte den ersten Gedanken schon vorher. Ich habe viele gute Priester erlebt in meiner Kinder- und Jugendzeit und habe wohl bei denen gespürt, viele von denen, fast alle, hatten einen anderen Beruf vorher. Der eine war Glasbläser gewesen, der andere hat sehr lange Zeit auf dem Bau gearbeitet. Da waren Ärzte, da waren Juristen, Architekten, die danach erst Priester geworden sind, nachdem sie einen Zivilberuf erlernt hatten. Und das war für mich so ein Anstoß zum Weiterdenken, ob ich nicht vielleicht auch erst einen anderen Weg gehen sollte. Erstmal das, ich habe es damals so genannt, erstmal das normale Leben kennenlernen, bevor ich dann mich auf den Weg zum Priestertum mache. Die erste Überlegung, der erste Plan war nach dem Abitur, Elektrotechnik zu studieren. Das ist in Aachen eines der Hauptfächer an der Uni dort. Und ja, mir hat das eigentlich sehr zugesagt. Ich habe meine Leistungskurse im Abitur waren Mathe und Physik. Das passte eigentlich ganz gut in dieses Denken hinein. Aber immer mit so einem doch großen Hintergrund. Ich möchte eigentlich aber Priester werden. Dann kam aber die Bundeswehr dazwischen. Ich hatte eigentlich gehofft, ich käme ganz drumherum. Die Bundeswehr hat mich damals aber doch gezogen. Ich musste als Grundwehrdienstleistender meinen Dienst versehen. Und dadurch kam die ganze Überlegung mit Elektrotechnik und sowas ins Wanken. Auf einmal waren die Planungen, die Zeiten, wie was hätte laufen sollen, völlig durcheinander gekommen. Und noch während der Grundausbildung habe ich den neuen Plan gefasst. Damals hat mein Vater mich sehr, sehr gut beraten, eine Banklehre zu machen. Und ja, das habe ich bis heute nicht bereut. Das war eine sehr gute Sache. Ich erinnere mich noch an ein Telefonat aus der Grundausbildung. Ich war in Roth in der Nähe von Nürnberg stationiert und habe von dort aus versucht, ein Bewerbungsgespräch zu organisieren. Damals hatte ich natürlich noch kein Handy und nichts. Es gab es auch noch gar nicht. Von daher stand ich am Münzfernsprecher und habe von dort aus versucht, mit dem Ausbildungsleiter der Bank in Aachen einen Termin abzusprechen und hatte gerade mit der Sekretärin geklärt, wer ich bin und dass ich mit ihm sprechen wollte. Und er hatte gerade seinen Namen genannt. In dem Moment fiel das Geld durch und ich konnte wieder alles von vorne anfangen. Es war mir so peinlich, aber es hat nachher doch hervorragend gereicht. Also ich bin genau in dieser Bank genommen worden und habe da auch sehr gerne und mit Erfolg, denke ich, meine Lehre absolviert und noch kurz als Bankkaufmann gearbeitet. Und so bin ich dann nach dieser Zeit ins Leoninum, das heißt ins Theologenkonvikt des Bistums Aachen gegangen. Das war 1993. Aber ich glaube, von dem, was ich da dann erlebt habe und wie es weitergegangen ist, erzähle ich nach der Musik, die jetzt kommt.
Hier bei Radio Horeb, Radio Maria hören Sie die Berufungsgeschichte von Pfarrer Michael Dattene aus Eschweiler im Bistum Aachen. Wir sind gespannt, wie es dann weiterging.
Ja, ich habe bisher so ein bisschen erzählt von meiner Kindheit und Jugend und von der Tatsache, dass ich nach einigen Turbulenzen durch Bundeswehr und anderes nach einer Zeit als Bankkaufmann dann ins Theologenkonvikt Leoninum des Bistums Aachen eingetreten bin. Ich hatte mir vorher Gedanken gemacht, wie kann das gehen, was musst du machen. Ich habe mit meinen Eltern gesprochen und da war so immer eine Meinung meiner Eltern, sag es noch nicht zu weit, also streue die Idee, dass du Priester werden willst, nicht zu weit. Es ist immer einfacher, wenn es so weit ist, dann zu sagen, ja, ich werde Priester, als vorher vielen davon zu erzählen und es nachher dann doch nicht zu werden. Warte mal ab, wie sich das alles so entwickelt. Ich habe also nicht nur mit meinen Eltern dann gesprochen, sondern mir auch Beratung bei Priestern, die ich kannte, gesucht. Und ja, die haben mir dann empfohlen, auch zum Studium im Bistum Aachen nach Bonn zu gehen. Damals gab es noch mehrere Möglichkeiten in Bonn, in Frankfurt, St. Georgen. Aber auch an anderen Stellen konnte man Theologie studieren und vielleicht sofort oder später dann als Priesterkandidat des Bistums Aachen angenommen werden. Damals war es für mich sehr, sehr gut, dass das in Bonn ging und ich habe mich dann beim Bistum beworben. Damals hat der damalige Rektor des Theologenkonviktes und der damalige Ausbildungsleiter des Bistums ein Gespräch mit mir geführt und ja, es war ein sehr schönes Bewerbungsgespräch und ich hatte da gefragt, ja, was können Sie mir denn sagen, wie das Leben als Priester denn dann so sein wird? Und die sagten, ja, wir haben wirklich keine zuverlässigen Aussichten. Das, was wir Ihnen sagen können, gilt für die nächsten Jahre, aber was in 5 oder in 10 Jahren sein wird, momentan verändert sich viel. Und ja, das war ein prophetisches Wort. Es ist seitdem immer so gewesen, dass sich viel, viel verändert hat. Ich bin dann 1993 ins Studium nach Bonn gegangen, habe dort angefangen zu studieren und ja, mit einem damals noch recht großen Kurs, wir waren 8 Leute, die nachher dann geweiht wurden. Das war für die Zeit damals, für mich jedenfalls, noch eine große Zahl. Wir haben, als ich begonnen habe, waren im Theologenkonvikt Leoninum damals noch 70 oder 60 Theologiestudenten. Als ich aufhörte mit dem Studium, fertig war mit dem Studium, war es nur noch die Hälfte ungefähr. Also es hat sich in der Zeit so ein bisschen reduziert. Aber es war eine sehr schöne Zeit, eine frohe Zeit, die ich nicht missen möchte. Im Theologiestudium damals jedenfalls war es üblich, dass man nach dem Vordiplom, was es damals noch gab, ein Freijahr macht. Das heißt also ein ganzes Jahr in eine andere Universität wechselt, an einem anderen Standort, um andere Professoren zu hören, um auf andere Gedanken zu kommen, auch jetzt gerade für mich als Priesterkandidat, um nochmal seine Berufung zu klären. Denn durch das Leben im Theologenkonvikt ist natürlich vieles ja sehr verschult, möchte ich sagen, mit einem Zeitplan, mit einem geregelten Leben versehen. Und ja, das einfach nochmal für sich auf die Probe zu stellen, indem man auf sich selber gestellt ist und nochmal auf sich selbst zurückgeworfen ist, um nachzuprüfen und nachzuhören, in sich hineinzuhören, ist das der Weg, den ich weitergehen will. Ich habe mir damals überlegt, ich bleibe nicht in einem der deutschsprachigen Orte. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen damals sind in deutschsprachigen Orten geblieben, in Freiburg oder in München oder in Würzburg. Ich habe mir Rom ausgesucht, zum einen, weil es mir Spaß machte, noch eine neue Sprache kennenzulernen und zum anderen, weil es eben für mich jetzt als Mensch, der auf dem Weg zum katholischen Priestertum ist, der Ort war, wo das Herz der Kirche schlägt. Und ja, das hat sich bewährt. Das war eine ganz tolle Zeit. Ich habe da sehr, sehr viel erlebt. Unter anderem, wie ganz zu Beginn dieser Sendung schon gehört, habe ich Frau Kuhl dort kennenlernen können und auch andere Freisemestler aus Deutschland, vor allen Dingen aus Süddeutschland. Für diejenigen war ich als Aachener, jedenfalls als jemand, der nördlich des Weißwurz-Äquators wohnt, schon eigentlich immer als einer von der Nordsee, obwohl das für mich von hier aus noch sehr, sehr weit weg ist. Aber es war eine tolle Zeit da in Rom. Ich habe also durchaus auch studiert. Ich habe alle Scheine machen können, die ich für mein Weiterstudium in Bonn dann brauchen konnte. Aber ich habe auch die Zeit sehr genossen und viel unternommen, viel gewandert, natürlich viel in Rom besichtigt. Manches habe ich mir extra aufgespart, weil ich dachte, wenn du hier bist, wirst du bestimmt besucht werden von dem einen oder anderen. Und so habe ich ganz bewusst für mich keine der Katakomben besucht, sondern dachte, das machst du mal, wenn Leute zu Besuch kommen. Naja, aber es waren viele Leute zu Besuch da, aber ich habe es auch mit denen nachher nicht geschafft, tatsächlich mal eine der Katakomben zu sehen. Wobei ich bei vielen Reisen nach Rom im Vorhinein und auch danach die Katakomben selber kennengelernt habe und auch inzwischen schon mehr als einmal da eine Messe gefeiert habe. Ja, ich bin jedenfalls nach dem Freijahr in Rom wieder zurück nach Bonn gegangen, um mein Studium dort dann zu beenden und habe 1998 dort ja mein Diplom und kirchliches Examen gemacht. Einfügen möchte ich noch, in den ersten Semesterferien, die ich hatte, nach dem ersten Semester Theologie in Bonn, habe ich die Möglichkeit gehabt, zusammen mit ein paar anderen Priesterkandidaten, auch aus anderen Bistümern und Theologiestudenten, und einem Priester des Opus Dei nach Israel zu fahren. Das war eine ganz tolle Fahrt. Also mit vielen Unwägbarkeiten. Also ich erinnere mich an unsere Exkursion zum Berg Sinai, wo der Priester, der uns begleitete, ja mit hohem Fieber den Berg hochgegangen ist und auch wieder runter. Und wir das erst, als wir oben waren, gemerkt haben, dass es ihm eigentlich total schlecht ging. Es war für mich sehr erstaunlich. Wir haben während dieser Fahrt den damaligen Prälaten des Opus Dei, Alvaro del Portillo, dort getroffen Und bei einem Beisammensein am 19. März, dem Josefstag, einige Fragen an ihn gehört und seine Antworten darauf gehört. Ich hätte ihm gerne selber auch eine Frage gestellt, wo es um Berufung ging. Wie kann ich genauer erkennen, was mein Weg ist? Ja, ich hatte leider da bei diesem Treffen keine Gelegenheit, die Frage direkt zu stellen. Kurze Zeit nach diesem Treffen, wenige Tage danach, ist Bischof Alvaro del Portillo dann auch gestorben, am Tag nach seiner Rückkehr aus Israel in Rom. Ich hatte aber dann das Gefühl, dass ja in der Folge, in den restlichen Tagen dieser Ferienfahrt und auch danach, die Frage, die ich ihm nicht mehr habe stellen können, doch irgendwie beantwortet wurde. Also ich habe für mich da nochmal ein Stück Berufung entdeckt und etwas mehr Klarheit über meinen Weg gefunden. Nach meinem Diplom 1998 war ich für ein Jahr als Praktikant im Jahrespraktikum in St. Tönis. St. Tönis ist einer der größten Pfarrgemeinden gewesen damals. Inzwischen hat sich vieles durch Fusionen verändert, aber damals vielleicht die größte Pfarrgemeinde in unserem Bistum Aachen. St. Tönis liegt bei Krefeld und für mich war das damals ein Ort, der weit außerhalb meines Horizontes war. Also ich bin bis Heinsberg mal gekommen, aber auch nur selten. Unsere Orientierung für Freizeitaktivitäten war eher Richtung Süden, Richtung Eifel und Ruhrsee. Für mich war also der Norden noch etwas Ungewohntes und ja, für mich war dieses Jahrespraktikum etwas, wo ich sehr viel gelernt habe. Eine sehr interessante, sehr vielseitige Zeit. Das, was ich im Studium mir erarbeiten konnte, da jetzt mal zu versuchen, in die Praxis umzusetzen und ja aus der Nähe nochmal ein ganzes Jahr lang mitzuerleben, was ein Pfarrer so tut. Mich hat es sehr bestärkt. Wir haben uns im Vorfeld, als klar war, wir müssen dieses Jahr machen, das war vor unserer Zeit nicht immer als Verpflichtung, aber für uns jetzt dann wohl, haben uns ein bisschen geärgert als Studenten, dass wir dadurch jetzt wieder ein Jahr lang Verzögerung haben, bevor wir denn geweiht werden. Aber im Rückblick kann ich sagen, es hat sich gelohnt. Es war eine Zeit, in der ich sehr viel mich selber habe entwickeln können und sehr viel gelernt habe, sehr viel vorangekommen bin, denke ich. Im Jahr 1999, am 28. November, war dann die Diakonweihe in Stolberg. Und ja, damals habe ich dann einen Brief an den Prälaten des Opus Dei geschrieben und bin seitdem Mitglied der Priestergesellschaft vom Heiligen Kreuz. Das heißt, ich bin voll und ganz Diözesanpriester und auch nur unserem Bischof verantwortlich, niemandem sonst. Aber meine Spiritualität, mein geistliches Leben, zieht viel Nahrung aus Treffen mit Priestern des Opus Dei. Und ja, für mich ist das eine sehr gute Hilfe in dem Dienst, den ich täglich mache. Ich bin dann nach der Diakonweihe als Diakon nach Merkstein gekommen. Das ist der nördlichste Teil von Herzogenrath. Herzogenrath ist die Stadt, die nach Norden hin direkt an Aachen angrenzt und direkt neben der holländischen Grenze liegt auch. Eine tolle Zeit in Merkstein. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Wir haben viel erlebt, viel gelacht, viel wunderschöne Erlebnisse gehabt. Und ja, da waren dann meine ersten eigenen Gottesdienste auch mit Beerdigungen eine große Herausforderung damals für mich. Aber ja, inzwischen eine gewohnte und oft geübte Praxis natürlich. Die ersten Predigten und anderen Segensfeiern und Ähnliches, was ich tun konnte. Aber eben auch vieles an täglicher Arbeit in der Gemeinde, was mir bis heute zugutekommt. Dann bin ich mit, wie anfangs mal gesagt, 7 weiteren Mitbrüdern im Priesterseminar auf die Priesterweihe vorbereitet worden. Die Priesterweihe war dann am 23. September 2000. Für uns war es immer eine tolle Sache, sagen zu können, wir sind Priester 2000. Ja, und ich fühle mich tatsächlich auch so. Unser Papst, Johannes Paul II., das ist so mein Papst, der mich mein Leben lang gefühlt begleitet hat, zumindest die Entwicklung meines Weges zum Priestertum hin, ganz sicher hat er auch einen großen Anteil daran, so wie ich ihn erlebt habe, schon als Kind, als Jugendlicher. Er hatte ja damals diese großen Vorbereitungen auf das Millennium mit den 3 großen Enzykliken und den Jahren, die er gewidmet hatte, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Also für mich war das sehr spannend und ich bin ja sehr froh, dass das so ein symbolträchtiges Datum war, im Jahr 2000 zum Priester geweiht zu werden. Der 23.09. ist auch Tag des Pater, des heiligen Pater Pio, der mir damals noch nichts sagte, aber inzwischen doch auch ein guter Lebensbegleiter geworden ist. Ich bin dann nach der Priesterweihe als Kaplan eingesetzt worden in vier kleinen Dörfern im Süden von Stolberg. Also ich bin jetzt wieder auch ganz in der Nähe da und treffe wieder Leute, die mich in der Zeit damals begleitet haben. Eine sehr schöne Zeit. Ich habe einen ganz tollen Pastor gehabt, mit dem ich mich immer noch sehr regelmäßig treffe. Und wir haben da gemeinsam sehr viel aufbauen können, sehr viel Freude gehabt. Für mich war vor allen Dingen ganz unvergesslich der Weltjugendtag 2005 in Köln, wo wir schon in der Vorbereitung darauf mit Jugendlichen sehr viel gemacht haben. Wir haben das Weltjugendtagskreuz in Berlin mit abgeholt und dann monatliche Treffen gemacht, um uns selber vorzubereiten. Wir haben viel Werbung gemacht, dass wir viele Gäste aufnehmen konnten und so dann für die ganze Stadt Stolberg, ich glaube, 120 Gäste oder sowas hatten. Das fand ich damals sehr beeindruckend und viel. Da waren 50 Leute aus Australien. Das war total genial, dass wir Leute aus so einem weit entfernten Ort hatten. Wir hatten 50 Franzosen da und einige Italiener. Es war eine sehr schöne Zeit, dann auch eben die Tage in den Diözesen gemeinsam mit den Menschen da zu verbringen, den Stolbergern selber, aber auch mit den Gästen. Es war eine ganz tolle Sache. Wir haben viele schöne Dinge, an die ich mich gerne zurückerinnere, da gemacht. Für die Vorbereitung auf diesen Weltjugendtag und die Zeit des Weltjugendtags selber ist meine Kaplanzeit extra ein bisschen verlängert worden. An sich wären es 4 Jahre gewesen. Ich war jetzt dann schon das 5. Jahr in Stolberg. Aber eben genau mit diesem Hintergrund und Anlass. Als dann der Weltjugendtag vorbei war, war klar, jetzt steht es an zu wechseln. Und ich bin mit 2 befreundeten Priestern als Pfarrer in eine Gemeinschaft von Gemeinden, so heißt das bei uns im Bistum, in einen Seelsorgebereich gekommen, nach Kohlscheid. 5 Pfarreien, die über lange Zeit, über 5 Jahre schon, vakant waren, wo kein Priester, kein Pfarrer war, die also mitversorgt worden waren, auch von Generalvikar und anderen, die dort immer wieder Messe gefeiert haben, aber eben ohne priesterliche Leitung waren in der Zeit. Es waren Pastoralteams da, die viel Gutes getan haben, sehr, sehr viele Ehrenamtler, die, ich hätte fast gesagt, noch mehr Gutes getan haben. Es war aber jetzt seit langer Zeit dann nochmal, dass wir als Pfarrer dahin kamen und dann direkt 3 auf einmal. Wir haben also in Solidum dort angefangen. Das war Ende 2005. Im Laufe der Zeit bin ich von den 3 Priestern dann als einziger übrig geblieben. Aber wir hatten ein kleines, aber doch total starkes Pastoralteam. Ich denke noch an viele tolle Sachen zurück, die wir da gemacht haben. Und natürlich haben auch bei uns die sehr engagierten, ehrenamtlichen Menschen vor Ort weiter mitgeholfen. Und wir haben viele gute Sachen auf die Beine gestellt. Ich erinnere mich mit Freude und an manche Sachen. Ich will einfach nur ein paar Stichworte erzählen. Wir haben Familienwandermessen gemacht. Das heißt also wirklich mit Jung und Alt, sowohl für Kinderwagen wie für Rollstuhl geeignet, war so unser Gedanke, uns auf den Weg gemacht und haben unterwegs Messe gefeiert. Also tatsächlich auch beim Gehen teilweise. Wir haben also immer wieder einen kurzen Moment Pause gemacht, da ein Gebet gesprochen oder einen Bibeltext gehört, dann unterwegs beim Gehen gesungen und ja, dann natürlich ab der Gabenbereitung einen Ort gehabt, der so ein bisschen unser Ziel dann immer gewesen war, wo wir einen Altar hatten und dann auch die Gabenbereitung und die eigentliche Eucharistiefeier halten konnten. Aber es war, die Familienwandermessen waren eine sehr schöne, neuartige Idee, die uns da sehr viel Spaß gemacht hat. In einer der Gemeinden gab es Kirche für Kinder, Kirche für Sie. Das heißt, ein Konzept, wo ja für die Kinder ein besonders vorbereiteter Gottesdienst während des Wortgottesdienstes Teil der Eucharistiefeier war. Aber auch die Erwachsenen in der Kirche sollten und haben besonders vorbereitete Gottesdienste dann erlebt. Also die thematisch nochmal und von Inputs, von Texten, von Gedanken nochmal besonders aufbereitet waren. Da gab es ein tolles Team, das erarbeitet hat und es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu erleben. Wir haben super Messdiener-Aktionen gemacht. Ich erinnere mich an eine große Mr. X-Aktion, wo man wo wir ganz Aachen unsicher gemacht haben, wo die Messdiener selber in kleinen Gruppen den Mr. X gejagt haben in Bussen und zu Fuß. Das war eine sehr schöne Sache. Wir haben große Gemeinschaftsmessen gefeiert. Ein Bistumsthema war in der Zeit gewesen, zu Tisch mit Gott und der Welt. Und wir haben eine riesen Tafel aufgebaut, die aus der Kirche, vom Altar ungefähr aus, durch den Mittelgang, durch den Hauptausgang der Kirche, bis auf den Marktplatz ging und so die Leute, die auch gar nicht zum Gottesdienst kamen, teilweise, natürlich die, die zum Gottesdienst da waren auch, aber eben auch die Passanten, einfach so nochmal aufmerksam machte und mit eingeladen hat. Es war eine sehr schöne Feier gewesen. Wir hatten ein ganz eigenes Konzept für die Sakramentenvorbereitung uns überlegt, wo ich immer noch ganz tolle Erinnerungen dran habe und wirklich schöne Dinge, die wir da vorbereitet und ausgedacht haben. Ja, und auch da während dieser Zeit in Kohlscheid von 2005 bis 2015 waren mehrere Weltjugendtage, an denen ich mit Jugendgruppen immer wieder teilgenommen habe. Für mich der allerbeste und unvergesslichste Weltjugendtag war 2008 in Australien. Wir waren einen ganzen Monat down under. Wir haben also in Melbourne, dann in Sydney selber den Weltjugendtag erlebt und dann noch einige, also etwas mehr als zwei Wochen, einige Zeit angehängt, wo wir durch den ganzen Kontinent gefahren sind, zum Ayers Rock, dann nach Cairns, Great Barrier Reef und dann mit Wohnmobilen an der Küste entlang einiges noch erlebt haben, Blue Mountains und viele tolle Sachen. Also der Weltjugendtag 2008, das wird mir immer in Erinnerung bleiben. Ja, gerne denke ich immer wieder noch an Kohlscheid zurück. Ich war jetzt am Samstag vor Pfingsten das letzte Mal da. Da war Diakon Weihe, ein früherer Messdiener von mir, der sich dann auf den Weg zum Priestertum gemacht hat, ist jetzt am Samstag zum Diakon geweiht worden und ich konnte dabei sein und habe mich sehr gefreut. Es war leider durch Corona-Bedingungen eine Feier, die nicht mit dem vergleichbar war, wie ich sonst Diakonweihen habe erleben dürfen. Aber es war trotzdem sehr würdig und sehr schön und ich bin einfach nur froh, dass das geklappt hat und ja, habe tatsächlich auch so ein kleines bisschen stolz gefühlt, weil es so der erste ist, den ich etwas mehr begleiten konnte, der jetzt auf dem Weg zum Priestertum ist, auch wenn ich eine Reihe anderer Priesterkandidaten auch miterlebt und teilweise auch habe begleiten dürfen. Ja, was dann nach der Zeit in Kohlscheid passiert ist und wie es weiterging, werde ich vielleicht nach der nächsten Musik erzählen. Every nation, every tribe, come together to worship you.
Receive the Power, die Weltjugendtagshymne von Sydney, vom Weltjugendtag in Australien 2008. Eine wichtige Etappe auch für unseren heutigen Gast. Pfarrer Michael Dattene aus Eschweiler erzählt seine Berufungsgeschichte.
Ja, vielen Dank. 2008 war ich beim Weltjugendtag in Australien dabei, in der Phase, wo ich als Pfarrer in Kohlscheid war. Diese Zeit in Kohlscheid ging bis 2015 und dann wurde ich gefragt, ob ich bereit wäre, nach Eschweiler zu wechseln. Eigentlich habe ich damals sehr viel tolle Dinge in Kohlscheid gemacht, wo ich eigentlich gar nicht bereit war zu sagen, ja, das lässt du hier jetzt schon ruhen. Es waren viele Ideen, die noch unverwirklicht waren und noch vieles, was mir auf dem Herzen lag. Und ich wäre auch sehr, sehr gerne in Kohlscheid geblieben, aber ich bin im Gebet und in Gesprächen mit anderen dann in mich gegangen und habe gemerkt, nee, Gott ruft dich nach Eschweiler, du sollst jetzt wechseln. Es war gerade für Kohlscheid sehr schwer, weil im Endeffekt das gesamte Pastoralteam, wir waren damals nur drei, aber doch wechselte. Die Gemeindereferentin ging an einen anderen Ort, der Pastoralreferent wurde pensioniert und ich als Pfarrer verließ dann als Dritter, aber im ganz kurzen Abstand, nur von wenigen Wochen, ebenfalls die Pfarrgemeinde. Das war, ja, gerade für die Pfarren nicht leicht, aber ich denke, dass es auch gut war. Ich habe regeln können oder mit dafür mich einsetzen können, dass auch in Kohlscheid dann ganz schnell wieder ein neuer Pfarrer kam und auch ein inzwischen sogar größeres Pastoralteam wieder starten konnte. Und ja, hier in Eschweiler hat es sehr viele gute Entwicklungen gegeben seitdem, von denen ich gerne jetzt erzähle. Es gibt immer noch hier in Eschweiler drei pastorale Einheiten, Gemeinschaft von Gemeinde nennen wir das. Die sind teilweise schon ganz fusioniert, die mehreren Pfarren, die sich zu einer Einheit zusammengeschlossen wurden. Teilweise sind sie noch nicht fusioniert. Aber von Anfang an war klar, wir wollen und werden mit anderen Gemeinden kooperieren. Wir müssen auch über die Grenzen von diesen bisher gezogenen pastoralen Einheiten, den GDGs, hinweg miteinander im Gespräch bleiben. Vor allen Dingen mit dem Pfarrer im Süden von Eschweiler habe ich von Anfang an sehr viel Kontakt gehabt, Hanno Karl Weishaupt. Wir sind also sehr eng immer im Schulterschluss miteinander in Gedanken auch durchgegangen, worum geht es, was steht als nächstes an. Ja, ich habe hier ein sehr großartiges Pastoralteam vorgefunden und mit verschiedenen Wechseln auch immer noch sehr, sehr tolle Leute hier. Das ist sehr schön, mit den Menschen hier zusammenzuarbeiten. Ich bin auf Ehrenamtler gestoßen, die vielleicht sogar, wenn das möglich ist, noch engagierter sind, als die das in Kohlscheid waren. Und also hier ist sehr, sehr viel möglich, hier ist sehr, sehr viel machbar, hier sind sehr viele Menschen engagiert. Ich habe zwar das Gefühl, wir haben auch nicht mehr Kirchenbesucher, als das in anderen Gemeinden ist. Wir sind leider auch hier auf einem relativ niedrigen Niveau, was die Zahlen der Sonntagsgottesdienstbesucher angeht. Aber wir haben sehr viele Menschen, deren Herz für die Kirche schlägt oder die eine Beziehung zu Jesus Christus und eine Beziehung zum Glauben suchen. Zumindest ist das meine Hoffnung, die durch viele Zeichen bestärkt wird. Menschen, die was für Kirche auch übrig haben. Wir machen, ich würde mal sagen, gerade hier für Eschweiler typisch, 11 Monate im Jahr eine sehr fruchtbare Arbeit im Weinberg des Herrn. Wir tun ganz tolle Sachen. 11 Monate deswegen, weil hier in Eschweiler gerade der Karneval, die 5. Jahreszeit, eigentlich einen ganzen Monat in Anspruch nimmt. Und in der Zeit kann man natürlich Gottesdienste feiern, auch Gottesdienste mit dem Karnevalsprinzen oder in Mundart. Aber ansonsten ist an Gremienarbeit oder an besonderen Entwicklungen in der Zeit nicht so sehr viel möglich. Ein Monat großer Ruhepause, was das kirchliche Leben angeht. Nicht völlige Ruhe, aber ja. Aber dafür dann 11 Monate, in denen umso mehr geht. Ich blicke schon in den 5 Jahren, wo ich jetzt hier bin, zurück auf Dinge, die nicht alle nur auf meine Mist gewachsen sind, aber durch die Hilfe der wirklich großartigen Pastoralteams, die wir hier haben, ins Leben gerufen wurden und mit ganz, ganz viel Unterstützung von vielen, vielen Menschen hier wirklich großartige Sachen geworden sind. Ich denke an ökumenische Gottesdienste, die wir beim Eschweiler Musikfestival feiern, wo wirklich viele Menschen teilnehmen, teilweise draußen auf der großen Marktbühne, wo dann auch große, namhafte Gruppen vorher oder nachher spielen, aber eben auch immer jedes Mal ein ökumenischer Gottesdienst ist. Überhaupt haben wir eine sehr, sehr gute ökumenische Zusammenarbeit mit den evangelischen Gemeinden hier vor Ort, den freikirchlichen Gemeinden. Wir haben 2 Freikirchen hier und wir machen, finde ich, sehr, sehr gute Sachen und sind sehr mitbrüderlich unterwegs. Wir haben ganz neu einen Segen to go angefangen, das heißt bei verschiedenen Gelegenheiten im Jahr stellen wir uns einfach auf den Markt oder an andere Stellen in der Stadt, um den Menschen einen Segen mitzugeben, die das möchten, sie aufmerksam zu machen, dass Gott in ihrem Leben präsent ist und einfach auch um da zu sein für Fragen, für Wünsche, Menschen, die besonders für sich beten lassen wollen, die mit Sorgen kommen oder einfach nur mal gucken wollen, was das für komische Typen sind, die da jetzt neben dieser Fahne stehen und einen Segen to go, Jesus to go anbieten. Aber wir haben tolle Erfahrungen damit schon gemacht. Wir haben seit einiger Zeit eine große Kinder- und Jugendkirche eingerichtet, Eschi nennen wir sie. Und in dieser Kirche haben wir tatsächlich auch einiges umgebaut. Es ist einige der üblichen Kirchenbänke eingelagert worden und dafür eine große Kinderecke eingerichtet worden mit einem Teppich und vielen Sitzkissen, wo die Kinder auch während des Gottesdienstes sich beschäftigen können, aber eben vor allen Dingen auch Gottesdienste für und mit den Kindern stattfinden. Leider ist durch die Corona-Krise da jetzt etwas der gemeinsame Gottesdienst ins Stocken gekommen. Aber das Team der Eschi-Kirche hat auch und gerade jetzt in der Corona-Zeit Großartiges geleistet, indem sie immer wieder neue Bilder erstellt haben, wo also vieles dargestellt und ausgestellt wird, wo Kinder kommen können mit ihren Familien und sich auch beteiligen können mit Bildern, die sie malen oder mit anderen Aktionen, wo sie teilnehmen können. Also ich bin ganz begeistert von dem, was diese Kinder- und Familienkirche Eschi hier in Eschweiler alles möglich macht. Und tatsächlich ist der Einzugsbereich auch wirklich groß. Also das heißt tatsächlich die ganze Stadt, nicht nur die eine Kirche, die, in der das jetzt stattfindet, sondern auch weit über die Grenzen hinaus finden Kinder und Familien dort jetzt eine neue Anlaufstelle. Das ist sehr schön, wie sich das entwickelt. Es gibt ein eigenes Krankenhaus, was aus der Pfarre heraus entstanden ist, ein eigenes Kinderheim, was aus der Pfarre heraus entstanden ist, die wir in den letzten Jahren jetzt in eigenständige GmbHs unter dem Dach einer Stiftung überführt haben. Aber auch in beiden Häusern, im Krankenhaus noch mehr, läuft sehr viel an ehrenamtlichem Engagement. Wir haben eine eigene ehrenamtliche Seelsorgebereitschaft in der Nacht im Krankenhaus etabliert. Wir haben einen Krankenhausseelsorger, einen Pfarrer, einen Freund von mir, der da das mit ins Leben gerufen hat und auch geistig die ganze Sache mit nach vorne gebracht hat. Ehrenamtler, die ausgebildet werden, gerade für diesen besonderen Dienst. Und ja, ich glaube, mit viel Herzblut und mit viel Sachverstand und ganz, ganz tollen Dingen, die sie da tun, Menschen im Krankenhaus beistehen und helfen. Ich finde, es ist beispielhaft, wie das hier läuft und könnte an vielen anderen Orten auch noch ähnlich funktionieren. Wir haben ganz neu einen Talentschuppen versucht ins Leben zu rufen, eine Ehrenamtlerbörse, die nicht nur für Kirche, sondern für die gesamte Stadt eine Hilfe und Angebote machen soll. Wir haben Highlight-Gottesdienste seit einiger Zeit, die ja, Wortgottesdienste sind, auf eine ganz andere, neue, ich würde sagen frischere Art, mit handgemachter Musik, also aber richtig moderne Musik auch. Nicht die Dinge, wo Jugendliche würden sagen, meine Oma das schon langweilig fand, sondern ja, wirklich ganz moderne Lieder aus den letzten Jahren erst. Aber sehr schön und es macht richtig Spaß. Wir haben einen Tag der Ehejubiläen gefeiert. Wir haben Kneipengottesdienste gemacht, die etwas bekannter wurden. Und ja, wo in einer urigen Stammkneipe direkt neben der Kirche gelegen, auf engstem Raum, aber 200 Leute zusammenkamen, natürlich vor der Corona-Krise, um dort ja in einem ganz anderen Setting zu spüren und zu hören, ja, Gott ist da und wir können ihm begegnen. Es war eine tolle Erfahrung und wir werden auch weiter daran festhalten. Der letzte ist leider jetzt der Corona-Krise zum Opfer gefallen, aber wir werden, wenn das wieder möglich ist, wieder den nächsten Kneipengottesdienst machen. Wir haben Weihnachten anders, das heißt zur normalen Christmettenzeit ein Angebot für Leute, die ja, sich nicht vorstellen oder nicht in die Kirche gehen möchten, aber trotzdem etwas suchen, was ihnen an diesem Tag ein bisschen geistlichen Input gibt. Und auch das wird sehr, sehr gut angenommen. Weihnachten anders, ein schönes Angebot, finde ich. Wir haben die Nacht der offenen Kirchen begonnen, wo man einmal im Jahr in den verschiedenen Kirchen, auch ökumenisch, Angebote findet, vor allen Dingen musikalischer Art, aber auch Bibeltexte oder anderes, wo neue Begegnungen untereinander, aber vor allen Dingen auch mit Gott möglich sind. Gerade jetzt in der Corona-Krise erinnere ich mich gerne an den Gottesdienst im Autokino, wo wir auch ökumenisch wieder über 100 Autos zusammen hatten, um da gemeinsam einen, ja, ich fand einen großartigen Gottesdienst, wir haben sehr viele positive Resonanzen auch bekommen, gefeiert haben, am Schluss die Autos nochmal gesegnet haben, natürlich mit den Insassen drin. Und ja, das war so der erste Gottesdienst nach dem großen Lockdown, wo also erstmal gar nichts mehr ging, gar keine Gottesdienste stattfinden durften, kurz bevor dann wieder Gottesdienste möglich waren. Deswegen ist das der einzige Gottesdienst gewesen in dem Autokino, das es inzwischen jetzt auch nicht mehr gibt. Ja, 2017, 2018 hatte ich dann nochmal eine große Bekehrungs- und Wendung für mein Leben. Aber davon möchte ich erzählen nach der nächsten Musik.
Noch nie von Johannes Hartl und aus dem Gebetshaus ein Ausschnitt. Berufungsgeschichte bei Radio Horeb heute mit Pfarrer Michael Dattene. Und das Gebetshaus hatte dann auch einen besonderen Eindruck gemacht.
Ja, ich habe über eine WhatsApp-Nachricht von einem Freund mitbekommen, dass es sowas gibt wie Vorträge von Johannes Hachtel. Das kannte ich vorher gar nicht. Und er hat mich also da über eine WhatsApp-Nachricht auf einen Vortrag hingewiesen. Der hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte selten mir sonst solche Dinge angeguckt, aber das hat mich begeistert. Und ich habe dann weiteres von Johannes Hachtel gesucht und sein Buch Einfach Gebet gefunden. Das ist Ende 2017 auf den Markt gekommen. Und ich habe es ganz frisch mir dann gekauft und vor Weihnachten noch verschlungen und war total begeistert, habe dann zu Weihnachten direkt eine ganze Reihe von diesen Büchern verschenkt, weil es mich einfach sehr, sehr inspiriert hat und sehr begeistert hat, dieses Buch. Und ich wollte einfach mehr und habe mitgekriegt, da findet auch mehr statt. Das war dann die Mehr-Konferenz 2018, direkt im Januar. Und ich habe das dann hier mit den Mitbrüdern besprochen, dass ich für die Zeit hier dann frei bekommen kann, um ja, eigentlich mitten in der Sternsinger Zeit, aber so war das dann halt, nach Augsburg zu fahren und an der Mehrkonferenz teilzunehmen. Das war wirklich ein großartiges Erlebnis für mich. Ich hätte nicht gedacht, ich habe immer das Gefühl gehabt, ja, du bist ja mit Gott schon unterwegs, aber dass auch für diejenigen, die mit ihm unterwegs sind, nochmal eine große Bekehrung möglich ist, dass es immer noch mehr geht, ohne im Sinn, nicht in dem Sinne, ich muss noch mehr tun, sondern dass er noch größere Pläne mit meinem Leben hat und dass sich ganz Großartiges entwickeln kann, wenn er die Zügel übernimmt, wenn ich sie ihm übergebe, die Zügel meines Lebens. Das hätte ich nie zu glauben vermocht und das ist da so ein Stück gewesen. Das war für mich wirklich wie ein Neustart, wie ein neues Feuer, neue Begeisterung, die mich entfacht hat. Und ja, seitdem bin ich ein paar Mal schon im Gebetshaus in Augsburg gewesen und ja, habe viel, viel erlebt. Also es ist nicht so, dass ich Christus vorher nicht begegnet wäre. Im Gegenteil, ich hatte schon das Gefühl, ich bin mit ihm unterwegs. Aber ja, mir fiel so in der Vorbereitung auf, das ist so ungefähr wie dem Lied von Klaus Lage, ne? Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert, tausend und eine Nacht und es hat Zoom gemacht. Also für mich war die Mehrkonferenz mein Zoom-Erlebnis mit Jesus Christus. Ich hatte ihn schon oft berührt, gerade als Priester habe ich ihn in der Hand bei der Eucharistiefeier. Da habe ich ihn erheben über alles. Das ist auch mein Prämitzspruch, durch ihn und mit ihm und in ihm. Bei der Elevatio hebe ich ihn selbst, seinen Leib nochmal hoch und ihn mit Gottheit und Menschheit. Und er will alles an sich ziehen. Aber ja, da habe ich ihn nochmal ganz neu erlebt und seitdem nochmal eine ganz andere, neue Beziehung. Ich habe ganz neu verstanden, was ich eigentlich immer schon gehört hatte, was auch in meinem geistlichen Leben mich geprägt hat, habe ich auf einmal ganz neu kapiert. Einfach durch andere Worte dasselbe gesagt, aber auf einmal hat es Klick gemacht. Ich war ganz begeistert von dem, was ich eigentlich meinte, schon immer gekannt zu haben. Seitdem haben wir auch hier in Eschwalde einige Projekte, die mich jedenfalls von da aus inspiriert bewogen haben, das auch hier umzusetzen. Wir haben ökumenische Alpha-Kurse, Glaubenskurse, die ja wirklich ganz toll angelaufen sind. Der erste war mit über 50 Teilnehmern, wirklich ein riesiges Erlebnis. Leider ist der letzte jetzt auch der Corona-Krise wieder zum Opfer gefallen. Aber wir werden ganz sicher weiter diese tollen Alpha-Kurse machen. Das hat uns sehr, sehr geholfen. Wir haben ernsthafte Bemühungen in Richtung Divine Renovation. Ich habe bei der Mehrkonferenz damals Pfarrer James Mellon aus Halifax in Kanada kennengelernt, der ein tolles Buch geschrieben hat, auf Deutsch übersetzt heißt das, Wenn Gott sein Haus saniert. Und ich habe den Gemeinden, den Pastoralräten hier das Konzept vorgestellt. Und ja, wir sind dabei zu überlegen, können wir in diese Richtung hier Kirche ein wenig entwickeln. Könnte das was helfen für uns? 2019 in Fulda, Frau Kuhl hat eben davon ganz zu Beginn erzählt, haben wir zwei uns dann wieder getroffen bei einer Konferenz, wo es um Divine Renovation ging, damals veranstaltet von Alpha Deutschland. Und da habe ich dann eine weitere geniale Hilfe gefunden, die für mich nochmal ganz toll geworden ist. Sherry Waddell mit Intentional Disciples ist nochmal ein tolles Buch, was mir auch nochmal sehr weitergeholfen hat. Dinge, die mich jetzt für mein pastorales Denken und Handeln hier vor Ort sehr inspiriert haben, kann ich sehr empfehlen. Ja, und ganz frisch sind wir dabei, selber zu gucken, ob wir nicht auch hier für Eschwalder so ein Gebetshaus gründen können. Wir nennen es Gebetskraftwerk. Wer Eschwalder kennt, gerade von der Autobahn zwischen Aachen und Köln, kennt Weißweiler, ein Ortsteil von Eschwalder, wo ein großes Braunkohlekraftwerk ist, mit drei großen Kühltürmen, die eigentlich Tag und Nacht Wasserdampf in die Atmosphäre schicken und von daher das Stadtbild sehr prägen, die Stadtsilhouette. Und von daher passt Gebetskraftwerk eigentlich ganz genau in unsere Orte hier, aber auch in unserer Zeit. Demnächst wird das Braunkohlekraftwerk stillgelegt. Und ja, es ist einfach großartig, wenn wir dann ein Gebetskraftwerk hier hätten, das Gottes Energie zu den Menschen bringt, das Gottes Liebe in die Herzen der Menschen hineinbetet, das ja, Gottes Frische, seinen Frieden und sein Feuer ja auch in das Leben der Kirche hineinbringt, dass ja, Reich Gottes sich noch mehr ausbreiten kann. Wir haben zur Vorbereitung und als Fundamentlegung dieses Gebetskraftwerkes eine große ökumenische Gebetskette gemacht zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Da haben ganz, ganz viele Menschen mitgebetet, die mir ganz tolle Rückmeldungen gegeben haben, was das schon in ihrem Leben bewegt hat, allein diese Tage da. Und ja, jetzt am 6.6., also jetzt am Samstag, ich darf Sie alle um Ihr Gebet bitten, dass es wirklich eine tolle Gründung wird. Wir wollen dieses Gebetskraftwerk gründen, den Verein, der dahinter steht. Und ja, das ist so das Projekt, was mir momentan ganz am Herzen liegt. Aber es werden noch viele kommen. Also hier in Eschweiler ist noch viel möglich und wir werden Reich Gottes hier aufbauen mit vielen Menschen. Und ich hoffe, dass wir Leute erreichen, die sich im Herzen nach Jesus sehnen und es noch gar nicht wissen. Die Begegnung mit Gott haben werden, ohne dass sie jetzt schon eine Ahnung davon haben. Ich glaube, dass Kirche wiederkommt, dass Kirche im Wachsen ist. Und ja, das ist das, was mich begeistert. Und ich würde mich freuen, viele Menschen mit auf diesen Weg zu nehmen und auch, sie auch begeistern zu können von diesem Gott, der einfach nur Liebe ist. Ja, soweit zu meiner Berufungsgeschichte.
Vielen Dank, Herr Pfarrer Dattene, für Ihr Zeugnis, für Ihre Berufungsgeschichte, dass Sie Ja gesagt haben.
Vielen Dank auch, dass ich die Möglichkeit hatte.
Ja, gerne. Ja, und alle, die das gern vielleicht nochmal nachhören wollen, Sie können auf unsere Internetseite gehen, www.horeb.org. Auf der Startseite sehen Sie auch ein Foto von Pfarrer Dattene und Infos im Infofeld zu dieser Sendung. Normalerweise beten wir immer das Gebet um geistliche Berufe, aber das wird jetzt ein bisschen knapp. Wir schließen das in den Schlusssegen mit ein, dass viele Menschen, die der Herr heute berufen möchte, ein offenes Herz haben und ihm vertrauen können, ihm folgen können. Vielleicht können Sie das mit in den Schlusssegen mit einschließen.
Das nehme ich sehr gerne mit hinein. Wer noch Fragen an mich hat, kann gerne sich per E-Mail melden über die Seite von Radio Horeb oder über die Homepage der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul in Eschweiler. Unter www.eschweiler-kirche.de kann die Kontaktdaten zu mir finden und sich gerne melden. Und ich versuche, sobald es geht und so ausführlich es geht, zu antworten. Ja, in den Schlusssegen nehmen wir das gerne alles mit hinein. Guter Gott, segne uns und segne alle, die du im Herzen berufen willst, dir zu folgen und das Leben dir zu übergeben, die Zügel ihres Lebens in deine Hand zu legen. Segne uns, der du lebst und herrschst in alle Ewigkeit, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Danke und alles Gute auch für Ihren weiteren Weg, Herr Pfarrer Dattene.
Vielen herzlichen Dank, Frau Kuhl.
Ja, danke auch Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Dabeisein. Viel Freude mit Ihrem persönlichen Weg mit Gott. Das wünscht Ihnen Marion Kuhl. Und jetzt sind Sie dann gleich eingeladen, auch den Barmherzigkeitsrosenkranz bunten Rosenkranz mitzubeten. Dazu erwartet Sie gleich meine Kollegin Renate Mewis.